Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute sind wir zu Gast bei Christa Maas. Als Christa von Swami erfuhr, war ihre erste Reaktion: Da muss ich hin. Und manchmal sitzen wir langjährigen Devotis ja zusammen und unterhalten uns, weißt du noch, wie es damals war? Und wir erzählen uns alte Geschichten. Und als Christa erzählte, auf welche abenteuerliche Weise sie nach Prashanthi Nilayam gekommen ist, da habe ich gedacht, das muss sie unbedingt erzählen. So, das ist ja der Wahnsinn. Naja, und so haben wir uns dann heute getroffen und Christa wird ein wenig über ihre Erinnerungen in Prashanthi Nilayam plaudern. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Hallo liebe Christa, du bist jetzt auch schon seit über 25 Jahren bei Sai Baba. Wie hat das eigentlich damals begonnen? Durch wen hast du von Sai Baba gehört in diesen für Deutschland ja auch sehr frühen Jahren?
Ich war in einem Büro, wo man Seminare buchen konnte und Heidrun saß dort mit einem Buch und da war ein Mensch abgebildet in einer orangefarbenen Robe. Ich hatte keine Ahnung, wer das war, aber es hat mich so angesprochen und ich wollte das Buch unbedingt sofort haben. Also ich kannte den Namen nicht, aber ich wollte dieses Buch haben. Ich hatte vorher Workshops mitgemacht und hatte da auch eine andere Frau kennengelernt, die sagte auch, du singst doch gerne, willst du nicht mal mitkommen und da irgendwo in Kreuzberg. Und dann bin ich da mitgegangen und ich weiß gar nicht, ob da jemand was von Sai Baba gesagt hat, jedenfalls bin ich mitgegangen. Und habe mich dann sehr gewundert, was die denn da so machten. Da war denn so ein Bild von dieser Person, die auch auf dem Buchcover zu sehen war. Und die beteten den ja eigentlich irgendwie an. Und das fand ich alles sehr merkwürdig. Ja, und dann habe ich dort dieses Buch bekommen. Es war das Buch von Phyllis Christel, Ziel aller Reisen. Und dann habe ich das gelesen und ich war fassungslos. Und habe gedacht, da muss ich hin. Ich muss nach Indien.
Fassungslos. Was hieß das damals in diesem Moment?
Naja, sie beschreibt, Gott als Person hat sich inkarniert in einen Menschen. Und da habe ich gedacht, das will ich sehen. Das will ich. Also ich weiß nicht, es ist einfach ein Gefühl gewesen. Das hat mich überwältigt. Und ich hatte eigentlich nach Amerika fliegen wollen, hatte aber niemanden gefunden und habe gedacht, nö, ich muss da nach Indien. Und dann war das meine erste Reise, bin ganz alleine geflogen. Meine arme Mutter, die wird gedacht haben, oh Gott, mein armes Kind. Ja, und dann hatte man mir gesagt, wie ich denn da hinkomme, was ich machen muss, was ich anziehen muss. Unsere damalige Zentrumsleiterin mir ganz strikte Instruktionen gegeben hatte, was ich anziehen sollte. Noch im Taxi musste ich mir das lange weiße Kleid überziehen. Und dann bin ich zum Accommodation gegangen und dann hat das alles so seinen Gang genommen, wie das so üblich war damals im Ashram.
Wann war das damals?
Das ist 1991. Und dann war ich zu meinem ersten Darshan. Ja.
Und Baba jetzt zum ersten Mal gesehen? Wie war das?
Ja, das weiß ich eigentlich nicht mehr. Ja, das war alles natürlich sehr neu und war schon aufregend. Und dann habe ich bei Freunden, das war vielleicht 2 Jahre später, ein Foto gesehen, wo Baba auf der Empore steht, Weihnachten in einer weißen Robe und segnet. Und da habe ich gesagt, das will ich erleben. Und das war wirklich ein großes Abenteuer. Also ich musste ja mal gucken, dass es mit den Ferien hinkam. Ich glaube, der Flug ging am 22. Ich hatte mir das ausgerechnet. Das musste klappen, am 25. da unter dieser Empore zu stehen. Ja, und ich hatte in einem Restaurant irgendwie Kontakt zu einem Inder bekommen, dessen Vater mich dann am Flughafen abholte, mit mir dann bis in die halbe Nacht im Centaur Hotel wartete, war ganz fürsorglich und süß. Der holte mich ab mit der damaligen Verlobten von dem jungen Mann und sagte, naja, es ist schwierig, es wird gestreikt. Och, da habe ich mir noch nichts weiter dabei gedacht. Dann sind wir am alten Flughafen zu dem Counter gegangen. Und Himmel und Menschen, und als ich dann dran war, nein, also vom 27. konnte ich überhaupt nicht mit dem Flug rechnen. Ich, Baba, das gibt's nicht. Mir kamen fast schon die Tränen. Und ich dachte, nein, ich will da aber hin, sonst kann ich ja gleich wieder zurückfliegen. Ne? Dann hat der Vater mich da irgendwo abgesetzt, irgendwo da am Flughafen, und ist immer rumgerannt und hat rumtelefoniert oder was. Und ich saß da mit diesem jungen Mädchen und guckte auf die Taxis und dachte, die Zeit verrennt, du musst da hinkommen. Am besten du steigst jetzt ins Taxi und fährst los.
Ihr wart aber in Bombay, oder?
Ja. Und das habe ich dem dann gesagt, also weil die Aussichten schwanden immer mehr. Und er sagte, na, du könntest da übernachten im Centaur Hotel und am nächsten Morgen um 7 danach. Ich sage, nein, ich muss jetzt sofort los. Also ich habe nicht locker gelassen. Mein Ziel war Baba am 25. Dann sind wir zu dem neuen Flughafen. Da kann man Taxis, diese Prepaid-Taxis, buchen. Und ja, ich hatte auch gerade, war ein Batzen Geld, aber ich hatte so viel. Das war genau das, was ich hatte. Und habe gesagt, ich will jetzt mit dem Taxi fahren. Dann ist der Vater mit mir noch zu sich nach Hause gefahren. Und ich dachte, man, die Zeit rennt. War aber gut so, denn ich konnte noch mal duschen und mich umziehen. Und die Mutter hat ein tolles Essen gekocht. So, und dann abends um 11, Taxifahrer wartete der unten, haben die mich ins Taxi gesetzt, haben mir noch ein Kissen geschenkt. Und ich hatte auch einen Mantel, der gerade so passte. Also ich habe mich da so in Embryonalhaltung hinten ins Auto gelegt. Und dann fuhr der los. Es war dunkelblauer Sternenhimmel, wunderschön. Ich war glücklich und der fuhr los. Die ganze Nacht durch. Und dann dämmerte es. Und ja, dann sind wir den ganzen Tag zwischendurch mal kurz irgendwo einen Tee getrunken und eine kleine Mahlzeit, glaube ich. Es war alles nur ganz winzig so. Und dann dachte ich, jetzt müssten eigentlich mal irgendwie die Berge auftauchen in der Nähe von Puttaparthi. Aber irgendwie sah das alles so nicht danach aus. Und plötzlich fragte der mich nach der Adresse. Der sprach natürlich eigentlich kein Englisch. Und da war ich schon sehr erschrocken, dachte, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann wurde es schon langsam wieder dunkel. Und er hielt irgendwo und fragte jemanden und dann setzte sich jemand, ein junges Mädchen, zu uns ins Taxi. Und dann fuhren wir irgendwo hin und dann war da sowas wie so ein Chat, ein langgestrecktes Gebäude, und dann sollte ich da darauf zugehen und dann guckte ich da rein und da war vorne ein großer Altar mit drei riesigen Barberbildern. Rechts saßen die Männer, links die Frauen und die sangen Bhajans. Es war ja bei uns Heiligabend, der 24. Und ich dachte, das ist doch aber nicht Puttaparthi. Was ist denn das jetzt hier? Also es hat mich ja schon mal beruhigt, dass da eben die Bhajan-Halle war und so. Aber trotzdem saß ich ganz unruhig, ich sollte ja natürlich dran teilnehmen. Dann waren die fertig, dann musste ich wieder raus, dann habe ich draußen gewartet und irgendjemand sagte, es würde jemand mit dem Auto kommen.
Wo wart ihr denn da jetzt?
Naja, erst wusste ich das nicht. Bellary, das ist etwa 3 Autostunden von Puttaparthi entfernt. Der hat sich dann irgendwie geirrt, ja. Also jedenfalls, ich saß dann da mit einer Frau, die dann sozusagen auf mich aufpasste. Und ich fing dann an, Weihnachtslieder zu singen, hab der noch irgendwie Weihnachtsplätzchen gegeben. Und der arme Taxifahrer, der tat mir ja nur leid. Der war ja so lange ohne Schlafen unterwegs gewesen und kriegte irgendwie mit, dass der Kinder hatte. Und dann hatte ich auch noch Kuscheltiere und eine Puppe dabei, habe ich ihm dann für die Kinder geschenkt und so. Und dann konnte der sich ausruhen. Und dann kam jemand, ein Inder, es war ein Devotee, der, irgendwie hatten die das weitererzählt, ein Devotee hatte sich bereit erklärt, sein Auto mir zur Verfügung zu stellen mit seinem Fahrer und sein kleiner Sohn kam auch mit. Und eine Nachbarfamilie bestehend aus Mutter, Vater, Tochter und Sohn. Und ich war ja damals auch keine Elfe, jedenfalls wir alle in dieses kleine Auto rein, wie weiß ich nicht. Aber ich hatte ja immer nur im Auge, ich will jetzt dahin, ich will jetzt dahin. Damals habe ich natürlich über irgendwelche Gefahren nicht nachgedacht und es war ja auch der Ruf von Barber, also ich habe überhaupt nicht gezweifelt, dass ich da ankommen würde. Und dann fuhr der los und das lief dann auch gleich die Kassette, meine Lieblingskassette mit Bacchans. Ja, und unterwegs hatte der nochmal angehalten und dann kamen wir um 2 Uhr am Ganesha-Tor an. Da war ein Student, der da Dienst hatte und habe gefragt, ob wir denn reinfahren könnten. Hinten war ja damals noch das Tor. Und dann hat er gesagt, nö. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und gesagt, wenn du in meinem Land wärst, würdest du nicht auch dann zu deinem Ziel gelangen wollen? Ja.
Jetzt sag mir nochmal von Bombay, wie lange wart ihr denn unterwegs, wie viele Stunden?
Naja, wir sind abends um 11 losgefahren, dann den ganzen nächsten Tag, dann die ganze nächste Nacht bis nachts um 2 Uhr.
Hast du eine Ahnung, wie viele Kilometer das ungefähr waren?
Vielleicht sind es 800 Kilometer. Ich hatte vorher keine Ahnung. Nö, mein Ziel.
Was hat denn die Taxifahrt gekostet von Bombay nach Puttaparthi?
700 D-Mark.
Nee.
Ja, das hatte ich genau mit. Aber da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das war mein Ziel. Und das hat der Barber natürlich so eingerichtet.
Warst du nachher pleite?
Nö, ich glaube, ich hatte noch ein bisschen was. Irgendwie. Naja, außerdem, ich glaube, damals hatte man ja auch die EC-Karte oder so. Und da hat man ja auch relativ günstig gelebt. Und nein, das war wirklich dieses Ziel. Nicht ein Gedanke, dass irgendwas passieren könnte oder das. Nein, ich habe dieses Bild gesehen, Barber ist da und da will ich hin. Das war, er hat mich da hingerufen. Und vielleicht ist es das auch dann zu erleben, seinen Ruf und ihm zu vertrauen, auch durch Schwierigkeiten hindurch. Irgendwie wird es gehen. Aber ich glaube, ich war auch eigentlich immer mutig, irgendwie so Dinge auszuprobieren und also kein Risiko einzugehen, so, ne? Also bewusst ein Risiko oder so. Aber ja, auch Neues zu erfahren.
Entschuldigung, ich habe jetzt deinen Redefluss gestört. Also der Student am Tor sagte zu dir, no, kein Einlass. Wie ging es dann weiter?
Jedenfalls hat er dann irgendwie auf so ein Zettelchen was gekritzelt mit einer Genehmigung und dann konnte der hinten durchs Tor fahren und wir mussten dann in so ein altes Shed. Es ging eigentlich nur darum, die Sachen abzustellen und ich habe mich gar nicht mehr um die Inder gekümmert. Es ging nur darum, dass ich bloß schnell zu dem Tempel kommen würde. Ich meine weißen Sachen angezogen, meine Kerze und ich stand wirklich um 3 Uhr hinten am Tempel, wo der Nagasankirtan losging, am 25. um 3 Uhr. Und das Schöne war ja, es gibt sogar ein Foto. Damals haben die ja fotografiert und ich habe ein Foto gefunden. Und dann ging das los und dann sind wir um den Tempel herum und so in den Compound rein. Ja, und dann, das war noch möglich. Es waren zwar viele Menschen, aber es ging, also auch mit den Kerzen. Ja. Und dann ja, kam Barma auf die Empore und hatte das genau geschafft. Ja, das Ziel erreicht.
Jetzt fange ich schon an zu weinen.
Und es war eine Heiligkeit, das kann man sich nicht vorstellen. Da den Segen zu erfahren und all die Menschen mit den Kerzen, es ging da auch noch. Nachher waren es ja viel zu viele, du konntest dich ja da nicht mehr bewegen, das war ja gefährlich mit den Kerzen. Aber es war auch ein wunderschönes Bild und die Musik und eine Atmosphäre, also so ein schönes Weihnachten, weil alle in Weiß gekleidet waren. Und Barber da oben stand, es war eine unglaubliche Atmosphäre. Das war das Schönste, was ich überhaupt erlebt habe. Es war das Allerschönste, ja. Und alle haben dann Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, auf Englisch. Ich glaube, ich bin wie in Trance später dann zum Chat gegangen, habe da eine Freundin getroffen und irgendwann haben wir dann aus dem Dorf uns für mich so eine Liege geholt und so. Es war, und dann war dann mit vormittags das Programm der Studenten mit der schönen Musik und es war, und ich erinnere mich noch auch, das war zu der Zeit, es war ja kühler, aber hinter den Häusern, also am Garnischer-Tor, ging dann die Sonne auf und die kam dann so langsam über das Gebäude und wir saßen noch in diesen Arkaden und es roch nach Holzfeuer.
Also Arkaden bedeutet, die große Halle, die jetzt da ist, gab es damals noch nicht.
Nein, die gab es damals noch nicht. Als ich das erste Mal da war, war also der Boden, auf dem Barber dann also rauskam, schon aus Beton. Also es war nicht mehr Sand, wie man mir erzählte. Und es war, gab diese große Überdachung noch nicht, sondern es war, der Compound war umgeben von einer etwas höheren Mauer und da waren so kleine Arkaden. Man konnte da sehr schön sitzen, war ein bisschen erhöht, ja. Und es war einfach eine tolle Atmosphäre und es roch nach Holzfeuer. Und ich habe gedacht, so muss es schon zu Krishnas Zeiten gewesen sein. War wunderbar. Es war unglaublich. Also das war, ja, es war das Größte überhaupt. Das zu schaffen da am 25., das konnte ja nur Baba so machen, dass das alles so geklappt hatte, da anzukommen, ja. War wie ein Wunder, war ein Wunder, ja.
Thank you.
Und eine andere Situation war, da hatte ich mich beurlauben lassen und wollte unbedingt noch mal Weihnachten da sein, ganz in Ruhe und nicht so mit so einem Flugzeug in Hektik. Und da wurde dann gefragt, ob man im Chor mitsingen wollte. Und eine Freundin sagte, du musst dich da anstellen, dann kannst du vielleicht im Play Choir mitmachen. Also es wurde Weihnachten immer ein Stück vor Baba aufgeführt, ein spirituelles Stück natürlich. Und dazu gab es den großen Chor, aber auch einen kleineren. Und da waren dann auch die Musiker dabei. Und dann mussten wir in eine Halle und dann vorsingen und irgendwie mal I'm one with the mother and the father. Und dann wurde ich mit ausgewählt. Ich hatte ja keine Ahnung, wo es dann hinging. Und dann hatten wir immer Proben und Baba kam dann zu den Proben. Und einmal hat er uns einen Apfel zugeworfen. Ich habe heute noch ein paar Kerne, die ich irgendwann mal einbuddeln will. Und einmal kriegten wir einen weißen Sari geschenkt. Und das war ja was Außergewöhnliches. Und dann diese Veranstaltung, wo wir dann singen durften und Baba sich dann zu uns umgedreht hat. Und es war, also dieses Stück war auch so schön. Und das Motto von dieser ganzen Veranstaltung war auch Heaven on Earth. Und dann war das auch so besonders schön, dass dann eine Frau auch noch gar nicht mehr loslassen konnte und dann Baba inständig gebeten hat, ob wir denn nicht nochmal das auffüllen könnten und dann durften wir ins Super Speciality Hospital und dort in dieser großen Halle vor Herzpatienten singen und es war unglaublich wunderschön.
Christa, ich würde gerne noch mal kurz zum Anfang zurück. Ich hatte ja nach der ersten Begegnung mit Sai Baba gefragt und du hast gesagt, dass du das gar nicht mehr weißt. Aber irgendetwas wirklich Entscheidendes muss doch damals in deinem Leben passiert sein.
Also ich muss dazu sagen, ich hatte ein sehr heftiges Erlebnis, weil ich hatte eine Schülerin, die an Krebs erkrankt war, war erst 7 Jahre alt. Und dieser ganze Prozess, ich habe sie dann eigentlich begleitet, die Mutter war sehr hilflos auch und ich konnte mich dem nicht entziehen. Die wohnt auch gegenüber von der Schule und dadurch bin ich eigentlich, als das Kind dann gestorben war, ich habe auch immer gesagt, Julia war wie ein Engel, sie war außergewöhnlich. Und da habe ich mich natürlich viel mit dem Leben und dem Sterben beschäftigt und mich gefragt, wieso so ein entzückendes, liebes Kind sterben muss. Und dann, am Tag, nachdem das Kind gestorben war, traf ich eine Frau bei der Mutter in der Küche und die erzählte mir vom Art Read, von diesem Workshop. Und da ging eigentlich das Ganze los, dass ich eben da Dinge kennengelernt habe und diese Spiritualität plötzlich aufbrach. Und ja, irgendwie ich eine Idee oder ein Gefühl, eine Ahnung davon bekam. Und so ging das eigentlich. Und als ich dann nachher das Buch von Phyllis Christel in der Hand hatte, das war dann eigentlich, das passte dann irgendwie so, ne? Also Antworten zu bekommen. Und dann habe ich das, also alles, was ich kriegen konnte, damals gelesen. Und Karma war dann die Antwort, ja.
Wo du gerade das Buch von Phyllis Christel nochmal erwähnst, gibt es denn da irgendeine Passage, die dich besonders fassungslos gemacht hat, will sagen, die dich geprägt hat?
Na, damals nicht so, aber was mich heute noch sehr beschäftigt, ist dieses Erlebnis von Phyllis Christel, als das Flugzeug entführt werden sollte und es die ja höchste Gefahr war. Sie merkte, dass da was nicht stimmte und Baba inständig gebeten hat, Liebe durch sie zu schicken, weil sie es nicht konnte. Und ich finde, das ist so ein außergewöhnliches Beispiel.
Für Vertrauen.
Ja. Waren mehrere, die wohl ja Gewehre bei sich hatten, also und ich glaube auch Munition und so und dann glaube ich die Crew einsperren wollten. Also es war höchst gefährlich und sie hatten eben auch Anweisungen gegeben, dass die Leute auf ihren Plätzen bleiben, sonst war richtig schlimm. Und sie merkte eben, dass es höchste Gefahr war. Und das Erlebnis, dass sie dann heil da rausgekommen sind, die wurden ganz nervös, als sie betete und sagt, Baba, bitte hilf uns in höchster Not. die waren plötzlich ganz irritiert, ließen irgendwie ab und dann konnte das Flugzeug sicher landen, abgesehen davon, dass die dann über eine Rutsche das Flugzeug verlassen mussten. Aber sie sind eben lebend rausgekommen und die Männer sind verhaftet worden. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, in dieser Welt wirklich Gott zu bitten, hilf, hilf, es funktioniert.
Du bist dann ja, wie schon gesagt, oft in Prashanti gewesen.
Ja, also ich bin dann von 1991 bis 2002 jedes Jahr zweimal hingefahren. Ich musste immer hin und es war zwar ganz schön anstrengend, immer Koffer packen und damals musste man auch alles Mögliche mitnehmen, unter anderem Toilettenpapier und all sowas. Aber es war eine andere Welt und es kam auch hinzu, dass man immer Neuigkeiten kriegte für irgendwie gesundheitliche Geschichten, irgendwas, was man einnehmen konnte oder was man lesen sollte und so. Das war sehr spannend. Aber dieser Rhythmus auch im Ashram, morgens ganz früh zum Ashram zu gehen und ich höre einfach noch die kreischenden Vögel an einer bestimmten Stelle im Ashram. Und dann war man schon immer ein bisschen aufgeregt, dass man auch ja zeitig hinkam zum Anleihen. Und ja, und wenn dann diese absolut, also erstens auch die Sevadals, die geputzt und gewischt haben, wirklich Dienst getan haben für Gott und alles blitzte und blinkte. Und dann ging nachher auch die Musik los. war absolute Stille bei den Menschen. Und dann kam Barbara und das durchfuhr eine von einer Glückseligkeit. Es war unglaublich. Und ich denke, das ist so eine Gnade. Gerufen worden zu sein. Das ist so ein Trost. Natürlich finde ich auch im Leben gibt es ja immer Auf und Abs. Aber immer daran festhalten zu können, dass er sich inkarniert hat, zu wissen, dass es Gott wirklich gibt, das erlebt zu haben und zu wissen, dass er da ist und es noch mehr zu verinnerlichen, das ist unbeschreiblich. Ich glaube, wir können es gar nicht, oder ich kann es gar nicht erfassen, was das für ein Geschenk ist, in diesem Leben das erlebt zu haben. Und ich hatte auch das große Glück, meine Mutter dreimal mitnehmen zu dürfen, obwohl sie sehr krank war. Zweimal war es so, dass ich dachte, ich könnte sie lebend nicht mehr nach Hause kriegen. Und das eine Mal zu dem Paduka-Fest. Ich hatte dann gehört, dass ein alter Herr die Geschichte kannte von Rama. Und es hieß, dass dort, wo die Sandalen des Herrn sind, dass er auch dort ist. Das ist ja in der Geschichte von Rama und Sita. Und dieser alte Herr war ein großer, inniger Anhänger von Baba und hatte ihn gebeten, ob er silberne Sandalen herstellen dürfte, die dann an eben Leute, die es dann auch dann erwerben konnten. Und ich hatte das gehört und dachte, das finde ich ja doll. Und das habe ich dann gemacht und für meine Mutter und mich Padukas bestellt. Und
also Padukas sind die Sandalen.
Das sind diese Sandalen. Und das Witzige war, dass das war ein ganz altes Ehepaar, die wurden dann immer reingerufen zum Interview zu Barbara. Und diese silbernen Sandalen waren einfach nur in Zeitungspapier eingewickelt. Und dann haben sie die ausgewickelt, hat mir jemand gesagt, in Ruhe. Und dann hat Barbara sich draufgestellt, dann kam das nächste Paar dran und dann wurden die wieder in Zeitungspapier eingewickelt. Ja, und dann sollte ein Fest stattfinden, wo dann eben eine große Puja, eine Verehrung der Füße stattfinden sollte. Und in der Zeit hatte ich gerade eine Woche Ferien. Mein Geburtstag lag in der Woche. Und eben dieses Paduka-Fest. Und meine Mutter konnte mit. Und die war topfit. Das war unglaublich. Es war eine lange Prozession mit diesen Padukas. Man musste die sogar auf dem Kopf tragen. Konnte meine Mutter gar nicht. Und dann hat eine andere Frau die genommen, die war so selig, dass sie das durfte. Und bevor eben diese Prozession da losgehen sollte, musste man sich ja ganz früh anstellen. Und ich bin dann, glaube ich, schon um 3 oder so los. Wir kriegten natürlich von dem Trust auch Saris. Wir hatten alle gleiche Saris. Und dann, meine Mutter war ziemlich klein schon und so. Und das war, glaube ich, 6 Meter Stoff. Und dann habe ich gesagt, du, ich komme, wenn ich da mein Plätzchen reserviert habe, komme ich und helfe dir beim Anziehen. Und dann kam meine Mutter schon an, eingewickelt in diesen 6 Meter. Und ich weiß wirklich nicht, wo sie diese vielen Stoffmengen gelassen hatte. Und es saß perfekt. Ich hatte mal Angst, es würde irgendwas runterrutschen oder sie würde plötzlich ohne dastehen. Es war unglaublich. Das kann nur Baba gemacht. Und meine Mutter liebte Baba. Und als dieses Paduka-Fest war und Baba da an uns so vorbeiging, so mehrfach so, da floss sie dahin voll Tränen. Also es war, und Baba zwinkerte ihr so ein bisschen zu, das sehe ich heute noch. Es war so ein süßer Blick, ja.
Wie alt war sie damals?
Ja, warte mal, sie muss schon auf die 80 zu, bestimmt schon 77 oder so. Also sie war aber eben sehr schwer asthmakrank und es war auch zweimal so, ich musste mit ihr ins Krankenhaus und das war auch alles ganz schön schwierig, ja. Ja, und dann waren wir in dem Compound drin, ganz viele Leute. Und wir hatten ja keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Ja. Und dann musste man bestimmte Ingredienzien auf diese silbernen Sandalen träufeln. Und dann wurden vedische Gesänge gesungen. Und Baba ging vorbei. Und das war, also meine Mutter ist fast zerflossen vor Glückseligkeit. Und Es war wunderbar. Es war also die ganze Zeit, es war auch wie, ja, wie im Himmel, so auf Erden, ja. Mhm.
Möglicherweise gibt es unter unseren Hörerinnen und Hörern doch einige, die diese Geschichte von Rama und seinen Sandalen nicht kennen. Kannst du mal kurz erzählen, worum es dabei geht?
Ja, es war ganz, also ganz genau kriege ich es doch nicht mehr zusammen. Es waren Rama war eine Inkarnation Gottes und er war eben das besondere Beispiel für Menschen. Also Gott inkarniert sich, um den Menschen das Beispiel zu geben, wie sie leben sollten, wie sie sich verhalten sollten. Und er war ein sehr gehorsamer Sohn. Er hatte heiraten dürfen, Sita, die ihm voll ergeben waren und beide waren außerordentlich heilig. Dann gab es aber eine Situation, er ist verbannt worden, weil es ging um ein Gelübde, was er, oder ein Versprechen, was er gegeben hatte.
Das ging irgendwie um eine Intrige.
Ja, das war eine Intrige, weil sie, glaube ich, ihren anderen Sohn auf dem Thron haben wollte. Aber Rama war gehorsam als Beispiel und ist mit seiner Frau, mit Sita, in die Verbannung gegangen, hat aber in Ayodhya, wo sie lebten, seine silbernen Schuhe zurückgelassen. Sein Bruder Bharata, der war so unglücklich, dass er von seinem innig geliebten Bruder getrennt war. Und dem hat er gesagt, da wo die Schuhe des Herrn sind, dort ist er auch selber. Und so war das ein großer Trost für ihn.
Ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Swami einmal anlässlich eines Paduka-Fests gesagt hat, was auch immer über die Padukas gesagt werden mag, lasst euch absolut nicht davon beeinflussen. Ihr müsst ganz fest darauf vertrauen, dass Gott bei euch ist, wenn ihr die Padukas bei euch habt.
Ja.
Aber er hat dann auch noch gesagt, dass wir erkennen müssen, dass die Padukas lediglich ein Symbol für das Göttliche sind und niemals das Göttliche selbst. Die wahre Bedeutung der Padukas und die Verehrung der Füße liegt darin, sie und damit auch Gott ständig in unserem Herzen zu tragen.
Und während des Paduka-Festes hat meine Mutter, sie war ja patient, konnte nicht mehr auf dem Boden sitzen und hat neben sich einer Inderin kennengelernt, etwa im gleichen Alter. Und die wiederum hatte auch eine Tochter, die in meinem Alter war. Also wir haben uns angefreundet und die mussten auch mit demselben Flug zurückfliegen nach Bangalore, glaube ich. Und hatten uns eingeladen nach Delhi. Und dann sind wir im Jahr drauf nach Delhi geflogen und wir wollten eigentlich das Taj Mahal angucken, aber meine Mutter wurde leider krank, sodass wir bei dieser Familie im Haus bleiben mussten. Und diese Mutter, also der Mann lebte nicht mehr, die war eine hervorragende Köchin, hat aber immer so ein Mädchen in der Küche gehabt, was dann angeleitet wurde. Und es war köstliches indisches Essen, was es da gab. Und ja, dann haben wir uns zu Tisch gesetzt und dann wurde gegessen. Und sie sagte irgendwann mal so beiläufig, ja, Baba hat wieder gegessen. Eines Tages kriegte ich das irgendwie mit und habe gesagt, wie, verstehe ich nicht, wieso denn? Also sie hat, wie wir das ja auch machen, immer eine Teller extra zurechtgemacht mit all den Speisen, die es gab und hatte einen kleinen Puja-Raum und dann ist sie da hingegangen und dann bin ich mitgegangen, weil ich wollte wissen, was da passiert. Und da ist nichts weiter gewesen. Sie hat also wohl gebetet und dann ist sie mit dem Teller zurückgegangen und dann hat sie gezeigt, guck mal hier, Baba hat hiervon gegessen und er hat dann davon gegessen. Und es war wirklich zu sehen. Es war keiner vorher da irgendwie. Ja, es fehlte immer etwas. Baba hatte von diesem Prasad, hatte das in Prasad verwandelt. Und es war wirklich köstliches Essen. Es war außergewöhnlich.
Prima Baba.
Was ist Barber für dich?
Gott.
Und was ist seine wichtigste Lehre, die du versuchst umzusetzen und es nicht immer ganz leicht ist?
Love all, serve all, help ever, hurt never. Ja, ihm zu dienen und ihn eigentlich immer wahrzunehmen. Das ist für mich eigentlich das Schwierigste. Ich bin ja so mit diesem Bild groß geworden, der liebe Gott sitzt da oben auf einer weißen Wolke. Das ist für mich heute immer noch schwer. Das ist das zu umzusetzen. Da kann ich ihn immer nur um seine Gnade bitten, dass ich das mehr und mehr spüre. Aber ich merke einfach, wie gut mir das alles tut. Es ist einfach, es ist ein anderes Leben. Es ist, ja, so im Alltag um mich herum spürt man das häufig nicht so. Aber wenn ich mich ganz intensiv mit ihm immer wieder beschäftige und mit all dem, dann ist es sehr, sehr intensiv. Und es ist einfach, ich bin nur dankbar, dass ich das gefunden habe. Ich wüsste nicht, ich habe auch damals immer zu meiner Mutter gesagt, ich weiß gar nicht, wie die Menschen ohne Barber leben können. Das ist eine große Gnade. Ich habe mit den Kindern eigentlich das auch versucht, immer umzusetzen, die menschlichen Werte, immer sie zu befragen, was ist richtig, was ist falsch. Das haben sie mir alles gesagt. Jedes Kind konnte mir sagen, weißt du das? Ja, ich weiß, was richtig und was falsch ist.
Du warst Lehrerin. Was für eine Lehrerin warst du denn?
Ja, ich war in einer Grundschule in Berlin, da hat man die Kinder ja mitunter 6 Jahre, also manchmal hatte ich 2 Jahre oder 3 Jahre. Und ich hatte Englisch und Deutsch zu unterrichten und Kunst. Und ich habe auch in der einen Klasse dann eine Stunde angehängt, hatte die Schulleiterin gefragt, und da konnten die Kinder zum Singen kommen. Und dann kam eine Freundin, die auch lange in Indien gelebt hatte im Ashram, und die hat dann Gitarre gespielt, und dann haben wir so, ich habe die Lieder ausgesucht, wo eben nicht der Name Barber drin vorgekommen ist, so spirituelle Lieder. Und sie hat dann mit der Gitarre ordentlich Musik gemacht und ich hatte Zimbeln und so. Und dann ging die Post ab und war 5. Stunde, die Mädchen hauptsächlich sind geblieben. Und wenn es was Knabbern gab, dann kamen auch die Jungs.
Haben deine Kollegen gewusst, wo du hinfährst? Gab es da Probleme?
Ja, am Anfang war ich ja auch so, zu der Zeit wollten alle missionieren. Ich habe aber nichts so direkt gesagt. Die wussten zwar, dass ich nach Indien fahre, und ich weiß, dass mir irgendjemand mal gesagt hat, die eine hätte gesagt, die ist ein bisschen spinnert, also ich, ne? Aber es hat auch niemand richtig nachgefragt. Ich glaube, sie waren alle sehr befangen. Und als ich dann eben dieses Erlebnis hatte mit der Schülerin, die gestorben ist, da war ich doch sehr involviert in diese ganze Geschichte. Und ich merkte einfach, da war wenig Empathie von den Kollegen. Und ich habe dann auch die Schule gewechselt. Ich wollte dann da eigentlich nicht mehr bleiben. Aber es war andererseits auch eine gute Zeit. Also es war ja bis zu Anfang der 90er eine schöne Zeit dort.
Nun hattest du ja ein Sabbatjahr genommen. Was hast du in der Zeit gemacht? Lass mich raten, Indien.
Ja, ich wollte einfach Zeit haben, mal länger nach Indien zu fahren. Und das habe ich dann getan und war 3 Monate dann bei Baba. Und es war so schön, dass ich gerne noch länger geblieben wäre. Aber ich musste ja dann doch auch zurück, ne? Aber irgendwie dachte ich, muss man das ja auch dann in die Welt tragen und auch umsetzen. Und ja, war schon gut so, dann auch zurückzugehen. Aber ich hatte dann mich nochmal beurlauben lassen. Das war dann leider in dem Jahr, als meine Mutter starb. Da wollte ich eigentlich mit ihr auch nochmal nach Indien reisen, aber die starb dann. Aber das war auch eine große Hilfe, dass ich im Barber hatte und dann auch so traurig war, dann doch auch sagen konnte, ja, dann war das ihre Bestimmung und sie ist bei Baba. Und das war unglaublich schön, diese Beerdigung. Ich habe die Rede gehalten, ich konnte es, das konnte kein anderer, das musste ich machen. Und eine Frau aus dem Zentrum, die hat das Harmonium gespielt und wir haben Bhajans gesungen Und es war eine richtig wunderbare Beerdigung. Da denke ich heute noch gerne dran zurück. Es war gut so. Es war für mich ein leichterer Abschied, muss ich sagen. Und dann habe ich mir das verwirklichen können, dass ich dann noch mal 4 Monate bei Baba war. Es war wunderbar. Also ich muss schon sagen, im Nachhinein bin ich schon ein bisschen traurig. Ich hatte Angst vor ihm. Es war sowas Außergewöhnliches, aber ich hatte 3 Interviews. Und,
das hast du noch gar nicht erzählt.
Manche Sachen kann man auch nicht so erzählen.
Sind doch hier unter uns, hört keiner zu.
Ja, Das ist wie auch wie in Trance gewesen. Aber bei dem, ich würde mal sagen, bei dem zweiten Interview war es so außergewöhnlich, weil wir waren so viele. Es war eine Berliner Gruppe und eigentlich, man konnte eigentlich nicht sitzen. Und dann fragte er gleich, any health problems? Und dann deutete eine Freundin auf mich und sagt, ja, sie hat was. Und dann fragte er, was ist? Und ich hatte an dem Tag so eine Rückenprobleme. Hatte ich sonst nicht. Und dann sagt er, ah, my spine. Und dann hat er gesagt, no, it's not the spine, it's the muscle. Es ist ein Muskel. Und ich sollte aufstehen und mich neben ihn setzen. Und das war mir peinlich, weil es war ja so eng. Und ich dachte, das schaffe ich nicht, komme da gar nicht raus. Aber irgendwie ging es dann doch. Und dann habe ich neben Barbara sitzen dürfen. Und das, also im Nachhinein denke ich immer heute noch, das ist sowas von toll gewesen. Also unglaublich. Aber es war schade, dass ich so eine Angst hatte. Ich weiß auch nicht, so was Altes gewesen. So, ja. Aber seine Erscheinung und er hat auch mehrere Briefe abgenommen. Und also dieses Wissen um alles, um Karma und dass das Leben alles irgendwie eine Bedeutung hat. Das hat zum Beispiel, ich habe also keine Familie gegründet, war also nie verheiratet und habe eben schon sehr lange alleine gelebt. Und das konnte ich, glaube ich, viel besser ertragen oder verstehen, durch das ganze Wissen, was ich mir da angeeignet hatte. Und ich immer gedacht habe, das hat einen Sinn. Das hat so seine Gründe. Und ich hatte eben doch natürlich dadurch ganz andere Ausrichtung. Das als junges Mädchen, ich habe mir gedacht, und meine Mutter, meine Großmutter haben mir auch gedacht, ich habe eine große Familie. Das Kaffeeservice ist für 13 Personen. So, ne? So war die Vorstellung. Und mit Menschen zusammen, ich bin immer gerne mit Menschen zusammen, merke aber jetzt auch, wo ich älter geworden bin, dass ich dann auch meine Ruhe brauche, aber diese Gemeinschaft hier und diese Spiritualität, das ist umwerfend, das ist so eine Fülle, eine Erfüllung, das kann ich gar nicht beschreiben, das muss man einfach erfahren, diese Gemeinschaft mit den Menschen hier.
Halt. Einer meiner Sprüche, die ich ja gern anwende, heißt, wir sind hier nicht beim Fernsehen. Darum wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, was du mit hier meinst. Also wir sind hier an diesem Wochenende in Hohenpriesnitz beim Atmaseva-Verein.
Ja.
So, und jetzt geht's weiter.
Was ich eben so schätze, ist, was ich mir auch immer in der Arbeit gewünscht hätte, mit Kollegen gemeinsam am Strang zu ziehen und gemeinsam was man. Es war immer so mühselig und Hauptsache ich mach meins und mach du mal deins. Und hier arbeitet jeder mit an der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft. Jeder tut das, was er kann. Es ist, man drückt sich nicht um irgendetwas. Das ist das Besondere hier. Und das ist auch das, was ich natürlich durch Barbara, durch seine Lehre, durch sein Leben erfahren habe. Füreinander, miteinander, eigentlich für Gott, aber doch letztendlich, wenn wir Gott sind, für mich, für jeden. Das ist wunderbar. Diese Lehre zu erfahren, das macht Sinn. Und das ist die Erfüllung. Weißt du, das Ganze, das fällt mir auch immer wieder ein, wenn ich jetzt im Alter so Weihnachten erlebe. Nun finde ich es auch traurig, wenn ich dann alleine zu Hause sitze. Aber dieses Jahr wird es ja ein Putterparty, in Hohenpriesnitz ist ja ein Putterparty. Werden wir ja auch Weihnachten feiern. Ohne Familie. Aber da bist du in der Familie, in der Weltenfamilie. Du bist nie alleine, ne? Sarah.
Etamannamayamatmanamupasankramati Etam pranamayamatmanamupasankramati Etam manomayamatmanamupasankramati Etam vijnanamayamatmanamupasankramati
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unsere heutige Sendung. Christa Maas hat uns an ihren Erinnerungen mit Sai Baba teilhaben lassen. Falls Sie Fragen oder Informationen für unsere Sendung haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen wunderschönen Tag.